Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Chip and Charge erhöht ein wenig die Podcast-Frequenz kurz vor den French Open. Ihr müsst mal wieder daran gewöhnt werden, dass ihr regelmäßig von uns Inhalte bekommt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk, den ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt. Natürlich auf meinsportpodcast.de und auf Spotify. Mein Name ist Andreas Thies, Philipp ist heute nicht dabei. Dafür habe ich mir einen Gast eingeladen. Wir müssen mal wieder über die Grenze nach Österreich gucken. Das ist ja eine Eurovision-Sendung hier. Der Kollege Lukas Zara vom Standard ist wieder zu Gast. Hallo Lukas.
Hallo, servus.
Und in die angeschlossenen Funkhäuser müssen wir dann irgendwann wieder zurückgeben. Lukas, wir müssen über das österreichische Tennis mal wieder sprechen. Das ist ein bisschen länger her, dass wir darüber gesprochen haben. Wir haben in der Challenger Corner mit Sebastian Ofner schon zwei Interviews gehabt. Auch mit dem Filip Mösellitsch hatten wir schon ein Interview. In der neuen Ausgabe von der Challenger Corner ist auch eins mit Matthias Uivari dabei. Wir müssen mal wieder über Österreich sprechen und über das österreichische Tennis. Und natürlich müssen wir über Dominic Thiem sprechen. Und da bietet sich an, weil du letzte Woche auch drei Tage in Mauthausen warst, dass wir über Dominic Thiem und seine letzten Wochen und natürlich dann auch so ein bisschen die Zukunft sprechen. Wie hast du die letzten Wochen von Dominic Thiem gesehen?
Ja, ein bisschen mutmachend schon. Also es geht irgendwie in die richtige Richtung. Aber man muss auch vorsichtig sein. Nach diesem Match gegen Stefanos Tsitsipas gab es fast schon eine sehr große Euphorie, die jetzt wieder ein bisschen gebremst worden ist, würde ich sagen, durch die Woche in Mauthausen, wo Thiem im Semifinale ausgeschieden ist. Ja, also es ist nach wie vor ein langer Weg zurück, aber ja, es gibt ein paar Anzeichen, dass es auf jeden Fall schon besser klappt als noch vor einigen Monaten.
Du hast das Match gegen Stefanos Tsitsipas in Madrid angesprochen, da können wir auch gleich gerade nochmal drüber sprechen, weil er hat dort wirklich eine hervorragende Partie geliefert. Es war das Duell zweier Spieler mit einer einhändigen Rückhand und Stefanos Tsitsipas ist im Moment auf der einhändigen Rückhand so ein kleines bisschen anfällig und trotzdem hat Thiem sehr, sehr gut gespielt und hatte eigentlich wirklich große Chancen, dieses Match zu gewinnen und da war er damals schon ein kleines bisschen geknickt oder war dann so ein bisschen eher, dass da, Mensch, ich bin doch wieder da, ich bin doch wieder in der Nähe von Leuten wie Tsitsipas.
Ja, ich glaube, natürlich hat ihn diese Niederlage geärgert. Tiebreak, dritter Satz. Ja, das ist ihm übrigens nicht das erste Mal passiert in diesem Jahr. Bisschen auffällig mittlerweile, dass er in letzter Zeit einige Tiebreaks hergibt, Dominic Thiem. Aber es war sicher auch ein bisschen Zuversicht dabei, nach diesem Match zu sehen, dass er mit Tsitsipas mithalten kann. Man muss natürlich auch dazu sagen, Thiem hatte davor schon eine Partie, für Tsitsipas war es die erste, für Thiem. Thiem fühlt sich irrsinnig wohl in Madrid immer, das wirst du auch wissen. Die Ergebnisse in den letzten Jahren waren immer sehr gut für Thiem in Madrid. Das gefällt ihm, dieser hohe Absprung, dieser große Court, auch der Center Court, der Thiem braucht nach wie vor unfassbar viel Platz, um auf Sandplatz zu spielen. Also vor allem hinter der Grundlinie positioniert er sich sehr gerne nach wie vor sehr, sehr tief, was viele kritisieren, was auch er selbst weiß, dass das der ganz große Unterschied noch ist zu seiner Topform vor einigen Jahren, dass er dann noch sehr, sehr weit hinten steht, immer in den Ballwechseln. Daran arbeitet er, sagt er. In Mauthausen haben wir jetzt auch wieder gesehen, dass er doch auch nach wie vor sehr weit hinten steht, weil er sich dort einfach wohlfühlt, weil er doch ein bisschen Zeit braucht, vor allem für die Rückhand, dass er die vorbereitet für seine Schläge einfach. Und er spielt einfach auch gerne die Bälle dann eben in einer angenehmen Höhe, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen tut er sich ein bisschen schwer, da aufzurücken. Aber ja, also dieses Match von Tsitsipas, in der Öffentlichkeit wurde das sehr gelobt sozusagen. Wie es im Thiem selber drin aussieht, kann ich schwer sagen. Er sagt auch, ja, es war dem Mut gemacht, aber er muss noch einige Sachen verbessern.
Prinzipiell sieht er ja auch so ein bisschen aus wie der Ritter der traurigen Gestalt, muss man dann auch sagen. Das Selbstvertrauen ist nicht da. Das kann man auf der einen Seite natürlich komplett verstehen, weil nach dieser Verletzung und es ist nicht so schnell gegangen, wie er es sich gewünscht hätte, dass er wieder dann ja auch den Spin auf der Vorhand bekommt und dass er wieder die gleiche Klasse hat wie früher. Aber er wirkt schon sehr, sehr zweifelnd in den letzten Wochen und Monaten. Und da hatte ich das Gefühl, während dieses Matches gegen Tsitsipas, dass er so ein bisschen wieder das Selbstvertrauen zurückgewonnen hat. Es sind wahrscheinlich Baby-Steps, die er im Moment machen muss.
Ja, genau. Also dieses Selbstvertrauen, er sagt schon, dass das jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen ist. Der große Umbruch natürlich mit dem neuen Trainer, mit Benny Ebrahim Zadeh. Mhm. Eine sehr spannende Konstellation. Einer, der, sagt Team selber, sehr direkt ist in seiner Ansprache. Er fährt große Umfänge jetzt im Training. Er ist auch bereit dazu, große Umfänge zu gehen, sagt Team. Er hat auch jetzt zugegeben, dass er einfach in einen Schlendrian reingekommen ist, wie ja mit seinem alten Team noch, mit Nicolas Massou, dass er auch nicht mehr, er hat sich auch eingestanden, dass er nicht mehr genug gemacht hat, um wirklich zur Weltspitze dazu zu zählen. Er hat sie einfach nicht motivieren können, solche Umfänge zu gehen. Und auch die Qualität im Training hat darunter dann ein bisschen gelitten. Das ist jetzt ein bisschen anders, deswegen, das hat ihm auch wieder Zuversicht gegeben. Die Zuversicht meines Erachtens auch ein bisschen erkennbar an der Vorhand, weil er umläuft jetzt die Rückhand doch deutlich öfter wieder. Also da traut er sich doch mehr zu. Es sind nach wie vor doch einige einfache Fehler dabei. Der Return, das ist einfach noch auch eine große Schwachstelle. Das hat er auch selber identifiziert. Auch im Match gegen Tsitsipas, obwohl der Tsitsipas so lange erste Aufschläge serviert hat in diesem Match, weiß nicht, 80 Minuten lang. Und zwar nicht nur auf Quote gegangen, sondern die waren ja auch wirklich gut. Aber Team war doch an vielen Bällen, hatte er am Schläger und hat sie trotzdem nicht ins Feld gebracht. Das will er auf jeden Fall verbessern, muss er verbessern. Mit dem Aufschlag ist er zufrieden, mit der Vorhand auch schon viel besser. Aber ja, es sind diese einfachen Fehler, diese Court-Position und dieser Return, das einfach noch noch nicht so passt. Und dann, ja, das hat natürlich auch alles ein bisschen mit dem Selbstvertrauen zu tun insgesamt.
Die Geschichte mit Benjamin Ebrahim Zadeh, die du eben angesprochen hast, dass er der neue Coach ist und dass man erst ja auch dann gesagt hat, okay, wir versuchen es jetzt einmal auf Trial-Basis, nachdem er sich von Nicolas Massou getrennt hatte. Weißt du, wie das zustande gekommen ist und wie jetzt die Zusammenarbeit weiterlaufen wird? Weil jetzt im Moment scheint es ja, als ob Benjamin Ebrahim Zadeh für die längere Zeit jetzt erstmal als Trainer gebucht ist.
Mhm, genau, das hat er auch erzählt jetzt. Dominic Thiem, das ist jetzt auf jeden Fall bis auf weiteres mal der Fall, diese Zusammenarbeit. Ebrahim Zadeh hat ja noch weitere Schützlinge irgendwie in seiner Akademie, da weißt du auch mehr drüber, Jugendspieler und Spielerinnen, die wird er auch zum Teil noch betreuen, hat er jetzt erzählt, Dominic Thiem, dass er zum Beispiel bei dem French Open in der Quali wird Ebrahim Zadeh auch einen Blick haben auf seine anderen Spieler und dann aber sich natürlich auf Dominic Thiem konzentrieren. Wie das zustande gekommen ist, es hat geheißen, hat er jetzt erzählt auch Dominic Thiem, die haben sich schon öfter mal ausgetauscht und er hat das recht interessant gefunden, weil er doch immer recht begeistert war von dem, wie schnell Ebrahim Zadeh recht konkrete Punkte dir sagen kann über einzelne Spieler. Das hat ihm gefallen und angeblich gab es da schon öfter, also hin und wieder mal einen Austausch und jetzt dann in Estoril muss das gewesen sein, hat er dann Ebrahim Zadeh nochmal angerufen und gesagt, pass auf, wir könnten ja auch mal über den Dominic Thiem sprechen, über mich nämlich, was sagst du denn über mein Spiel eigentlich? Und das hat ihm gefallen, was er da schnell mal gehört hat. Und dann hat er gefragt, hey, wollen wir mal das Ganze probieren? Und dann haben sie sich in Monte Carlo ein paar Tage später zum ersten Mal getroffen. Und anscheinend ist er recht begeistert von dem, was er von Ebrahim Zadeh zu hören bekommt. Wie gesagt, also der dürfte ihm recht direkt und recht schnell auch immer sagen, was los ist. Er sagt jetzt auch, mit dem Trainer auf Deutsch zu sprechen, ist auch mal wieder angenehmer, einfach wieder was anderes im Vergleich zu den Jahren davor, einfach eine direktere, schnellere Kommunikation, eine klarere Kommunikation ist möglich. Das gefällt ihm auch. Vielleicht trägt das auch dazu bei, dass er sich jetzt wieder mehr motivieren kann. So insgesamt, ja, klingt das ganz gut. Ich hätte auch probiert, mit ein paar anderen Medien, mit Ibrahim Zadeh in Mauthausen zu sprechen. Da hat er gemeint, das machen wir nicht. Er will nicht reden mit den Medien. Er hat das einmal in München gemacht, ausführlich. Und bis auf Weiteres nicht. Leider hat er uns nicht Bescheid gegeben, dass er nur in München reden will. aber ja, so ist das. Also der will sich dann nicht so dazu äußern regelmäßig. Genau, aber von Team kommt eh auch viel. Wenn man den fragt, mittlerweile erzählt er auch viel und gerne offen. Das muss man schon sagen. Gab auch einen längeren Medientermin vor Mauthausen. Also sie über dreiviertel Stunde Zeit genommen. Und ja, das war auf jeden Fall auch aufschlussreich schon. Ja.
Ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht, weil Benjamin Ibrahim Sadeh, du hast diesen Termin in München angesprochen, da hat er noch gesagt, ja, bis zum French Open versuchen wir jetzt erstmal in der Spur zu sein und das ist jetzt erstmal auf die French Open dann auch angelegt. Jetzt müssen wir dann natürlich kurz noch über die French Open sprechen. Dort ist er im Moment nicht im Hauptfeld. Dort ist er zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, nicht mit einer Wildcard ausgestattet. Die sind an Franzosen unter anderem gegangen, an die französischen Tennisspieler und Nachwuchsspieler und das darf der Veranstalter natürlich so machen, wie er es gerne möchte. War Dominic Thiem, beziehungsweise war man in Österreich überrascht, dass er keine Wildcard für die French Open bekommt? Er war ja immerhin zweimal im Finale dort.
Die Überraschung ist jetzt nicht riesig. Er hat angefragt für eine Wildcard es sind ja, glaube ich, zwei Plätze, die ihm jetzt fehlen, dass er reinkommt. Es gibt ein paar Kandidaten, leider auch so ein paar sehr namhafte Kandidaten, die möglicherweise absagen werden. Also es ist noch nicht ganz, ganz fix. Aber ja, also im allerschlimmsten Fall muss dann Thiem halt in die Qualifikation. Ich weiß jetzt nicht, ob schon alle Wildcards vergeben wurden
sind
oder
sie,
ob
ja.
Dann noch welche. Okay, dann wird er halt in der Qualifikation spielen müssen, wenn wirklich alle Nadals und Kyrgioses der Welt wirklich dann in Paris aufschlagen auf einmal. Ja,
ja, Matteo Berrettini ist noch offen, Pablo Carreño Busta, Benjamin Bonsi zum Beispiel. Also sind alles Spieler, die in den nächsten Tagen vielleicht noch absagen können. Sie müssen halt vor dem Start der Quali absagen, damit die Alternates dann reinkommen. Und Dominic Thiem ist im Moment zu diesem Zeitpunkt auf Platz 2 der Alternate-Liste. Mhm. Sobald die Quali gestartet ist, werden Lucky Loser für absagende Spieler dann reingenommen. Von daher, da müsste er so ein bisschen darauf hoffen, dass in dieser Woche noch was passiert.
Mhm, genau, also ich würde fast sagen, Thiem rechnet damit, dass er noch fix reinkommt ins Hauptfeld. Aber ja, fix ist das eben Stand jetzt noch nicht.
Ja, die French Open, die übernächste Woche starten und die so im Moment es aussieht, die in der Qualifikation mit Dominic Thiem anfangen würden. Das wäre natürlich eine bittere Geschichte. Wie gesagt, er war zweimal im Finale und dass er keine Wildcard bekommen hat, ist auch so ein kleines bisschen ja auch in Österreich auf Unverständnis gestoßen, oder?
Ja, wie gesagt, also das ist jetzt gar noch nicht so an die große Glocke gehangen worden, ja. Weil auch jeder in Österreich irgendwie damit rechnet, dass er reinkommt. Aber ja, man kann sich da natürlich nicht sicher sein und am Ende schaut das dann vielleicht auch blöd aus. Wie gesagt, sie haben angefragt um eine Wildcard, haben die jetzt nicht bekommen, wahrscheinlich, weil die Veranstalter vielleicht auch schon Nachrichten von anderen Spielern bekommen haben, hey, das wird sich nicht ausgeben bei mir oder so. Keine Ahnung, aber ja, wie gesagt, im allerschlimmsten Fall wird er dann eben in der Quali spielen müssen, ja. Bleibt ja nichts anderes über.
Dominic Thiem versucht seine Karriere wieder ja in die Spur zu bekommen. Was ich halt das Gefühl habe im Moment, dass was ich auch mit Philipp im letzten Podcast angesprochen habe, ist, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben, dass das Tennis mit der einhändigen Rückhand vielleicht im Moment so ein kleines bisschen ins Hintertreffen gerät, weil wir haben gesehen, Stefanos Tsitsipas ist auf der einhändigen Rückhand sehr, sehr anfällig, auch die anderen Spieler. Wir haben nicht mehr so viele, die mit der einhändigen Rückhand spielen und da wird es natürlich spannend zu sehen sein, ob Dominic Thiem dieses Spiel dann wieder so zurückbekommen kann, dass er mit der Vorhand dominieren kann und dass er ja die wunderschöne Rückhand dann auch immer so einsetzen kann, dass sie auch gewinnbringend einsetzbar ist. Da bin ich sehr gespannt.
Ja, ich auch und also das ist alles richtig. Ich glaube nochmal, dass dieses Court Placement einfach irrsinnig wichtig ist, weil wenn ich mich erinnere dran an seine wirklich allerbesten Matches, da ist er an die Linie gegangen, da hat er dem Gegner auch die Zeit weggenommen, sich wieder richtig zu positionieren, weil er einfach dann auf der Grundlinie mehr oder weniger Half-Volleys vielleicht auch mal riskiert hat, weil er sich da sicher war, ja, im Feld landen die auf jeden Fall. Das macht er jetzt nicht. Er steht halt einfach da hinten und die Gegner, ja, seine Schläge sind natürlich hart und sind mittlerweile auch wieder wirklich, haben ordentlich Zug drauf. Aber die, ja, trotzdem, hast ein paar Meter mehr. Einerseits, also die musst du dann doppelt rechnen, wenn er jetzt 2 Meter hinter der Grundlinie steht, hat er 4 Meter mehr, die der Ball zurücklegen muss, und das gibt dem Gegner einfach mehr Zeit, und das sieht man immer wieder, dass die Gegner ja da recht viel zurückbringen wieder ins Feld, und das, das muss er halt noch, ja, das muss er halt noch irgendwie ändern, um wieder so offensiv agieren zu können, um wieder dominieren zu können in Matches, würde ich sagen.
Roger Federer, es ist ein Zitat, was mir immer wieder einfällt. Roger Federer hat immer gesagt, wo du beim Return stehst, ist völlig egal. Wichtig ist, dass du nach 2 gespielten Schlägen an der Grundlinie stehst. Das war sein Mantra dann immer. Dominic Thiem ist jetzt erstmal nur für die Roland-Garros-Qualifikation / das Turnier in Roland-Garros gemeldet. Weißt du, wie es danach weitergeht für ihn? Wie er mit dem Rasen angeht?
Er hat sogar irgendwie gemeint, er weiß gar nicht, ob er irgendein Rasenturnier vor Wimbledon spielt. Wimbledon hat er geplant. Vielleicht war das auch irgendwie ein Aufruf an alle Vorbereitungsturniere. Hey, vielleicht melden sich die ja jetzt noch, nachdem er gesagt hat, vielleicht spiele ich gar kein Rasenvorbereitungsturnier. Und nach Wimbledon wird er auf jeden Fall diese Sandplatzturniere spielen, dann nochmal in Europa mit Umag, mit Gstaad und mit Kitzbühel. Die 3 hat er eingeplant. Also das ist so der Fahrplan der nächsten Wochen.
Hamburg nicht?
Nein, weil da gleichzeitig welches Turnier stattfindet. Ist das in der Kitzbühel-Woche sogar?
Oder? Das könnte sein.
Ich bilde mir ein, dass Kitzbühel gleichzeitig ist, und dann erübrigt sich das, ja.
Umag, Atlanta und Hamburg in einer Woche Ende Juli wird dann gespielt werden. Da ist dann Dominic Thiem dann in Umag am Start. Eins der schönsten Turniere, was wir haben. Allerdings Hamburg ist auch ganz schön. Dominic Thiem, das wird eine spannende Geschichte zu sehen sein, wie er in den nächsten Wochen dann spielen wird. Und es ist dann ja auch, dass er dann sagt, okay, ich kehre dann auf die europäische Sandplatzsaison zurück. Das ist dann natürlich auch so ein bisschen der Go-To-Ground für ihn, ne? Der Sandplatz, auf dem er dann sich endlich wieder wohlfühlen möchte.
Ja, auf jeden Fall. Also er ist ja natürlich ein wirklich guter Hartplatzspieler geworden, Grand Slam-Titel auf Hartplatz. Aber ja, also ich glaube nach wie vor, dass er sich da sehr wohl fühlt. Und ja, wenn er die Wahl hat, dann, das sieht man eh, dann entscheidet er sich eben für Sandplatzturniere. War ja auch schon, er hat zum Beispiel nicht Hartplatz-Indoor-Turniere in Europa gespielt, sondern ist nach Südamerika gegangen. Genau, also wenn er die Wahl hat, dann entscheidet er sich eigentlich immer dafür. Ein ganz klares Indiz für mich, dass er die Sandplatzsaison so lang wie möglich strecken will, für ihn persönlich.
Dominic Thiem auf der Suche nach wie vor nach seiner Form, und wir werden es natürlich auch in den nächsten Monaten weiter beobachten, wie es um seine Form und seine Matches und seine Ergebnisse bestellt ist.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Lass uns ein bisschen über noch die anderen österreichischen Spieler und Spielerinnen dann auch sprechen. Es gibt die eine oder andere wirklich gute Geschichte, gerade in Österreich. Und eine der guten Geschichten ist so ein bisschen Sebastian Ofner, der in den letzten Jahren immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Aber jetzt in diesem Jahr er so ein bisschen durchstartet. Er ist im Moment tagesaktuell auf einer absoluten Karriere-Höchstposition, hat letzte Woche das Halbfinale in Mauthausen erreicht, wo Hamad Medjedovic dann so ein bisschen der Spielverderber war bei den österreichischen Meisterschaften. Aber vorher Prag-Finale, Halbfinale, dann hat er in Zadar hat er das Finale gespielt, in Antalya hat er ein Finale gespielt und dann auch am Anfang des Jahres in Teneriffe. Das einzige Problem ist, er hat diese Finals nicht gewonnen.
Ja, in Prag hat er, glaube ich, sogar den Titel, da war er Titelverteidiger. Also, doch, das schaut ganz gut aus. Sein Problem war ja in den letzten paar Jahren, muss man sagen, dass er nie so 2 Jahre am Stück verletzungsfrei durchgespielt hat. Und man fragt sich halt irgendwie auch in Österreich, was wäre denn möglich, wenn das wirklich klappt, wenn er da durchkommt, körperlich. Er ist jetzt so 120 herum, 117 sowas, glaube ich, gerade im Ranking. Es fehlen ihm da so nicht ganz 100 Punkte für die Top 100. Das ist ein Bereich, wo die zweite Garde, sage ich einmal, in Österreich jetzt schon länger war und ist. Juri Rodionow, Denis Novak, Filip Misulic auch ein bisschen, die befinden sich da, aber Ofner bräuchte vielleicht wieder ein Special in Wimbledon, damit das mal klappt zum Beispiel oder sowas. Ja, letztes Jahr hat er sich bei den French Open zum ersten Mal qualifiziert, der muss eben auch in die Qualis bei den Grand Slams und das wäre natürlich ideal. Nehmen wir an, dass er sich qualifiziert bei den French Open und dann nicht in der ersten Runde gegen Alexander Zverev spielen muss, sondern mal vielleicht auch einen Qualifikanten bekommt. Dann schaut's vielleicht schon ganz gut aus. Eben, sowas braucht er jetzt noch. Sonst kämpft er sich halt mit Challenger-Auftritten derzeit herum und da musst du halt auch am Stück 3, 4 zumindest Halbfinale, Finale spielen, damit das dann auch nochmal klappt mit den Top 100. Ja. Aber ein sehr starker Aufschlag, sehr offensives Spiel auch, da geht viel zusammen. Habe auch den Eindruck jetzt aus Mauthausen mitbekommen, dass er sich mit dem Touring-Coach, der auch irgendwie von der Wolfgang Team Academy sozusagen auch kommt, dass er sich da gut versteht und Spaß hat an seinem Beruf. Ja. Und das schaut gut aus, aber eben das ganz klare Ziel ist es und muss es sein, jetzt auch die nächsten Wochen noch abzuliefern, damit das klappt mit den Top 100.
Wie ist es denn gerade im Moment mit dem öffentlichen Interesse an Tennis in Österreich? Dadurch, dass Dominik Thiem Probleme hat, dass die Österreicher im Frauentennis nur Julia Graper im Moment haben als quasi Spitzenspielerin und dass die anderen Spieler, die hinter Dominik Thiem sind und hinter Julia Graper, ja, so ein bisschen strugglen, was den Eintritt in die Top 100 angeht. Wie ist denn das öffentliche Interesse momentan?
Es war sicher schon noch größer, wo Thiem die ganz großen Erfolge gefeiert hat, aber man muss schon sagen, Tennis interessiert und Tennis zieht. Dominik Thiem zieht vor allem. Also dieses Challenger in Mauthausen war von Dienstag bis Sonntag ausverkauft, schon im Vorhinein. Also wie ich dann am Dienstag dort war, wir haben keine Tickets mehr. Gut, es waren 400 Plätze für die allgemeinen Tribünen und 100 VIP-Plätze, aber trotzdem, es sind jeden Tag 500 Leute dort gewesen für einen Challenger, für ein kleines Turnier. Also das funktioniert auf lokaler Ebene. Dieses Stadthallenturnier in Wien, das ist auch jedes Jahr eigentlich sehr, sehr voll. Das hat sich auch irgendwie ein bisschen emanzipiert, würde ich behaupten. Heißt auch immer von den Veranstaltern, aber das merkt man schon auch. Von Dominik Thiem, also das ist jetzt nicht mehr abhängig von einem Local, der da große Erfolge feiert. Wenn er es dann spielt, ich kann mich erinnern an das Match gegen Tommy Paul, die Halle war irrsinnig am Beben natürlich, aber trotzdem auch an Viertelfinaltag, Halbfinaltag ist das randvoll und das schauen sich die Leute gern an. In Kitzbühel dasselbe. Also das funktioniert schon sehr gut. Es gibt jetzt 4 Challenger-Turniere in Österreich. Vor 4 Jahren, 5 Jahren haben wir noch kein einziges Challenger-Turnier gehabt. Ich glaube schon, dass das auch nur dann funktioniert, wenn das auch wirklich viele Leute interessiert und man sieht auch die Wirtschaft, auch so die Öffentlichkeit, also die öffentliche Hand ist da auch bereit dazu, da zu unterstützen. Jetzt in Mauthausen war eben auch das Land Oberösterreich Hauptsponsor, muss man ja auch sagen. Das funktioniert schon. Tennis ist wirklich, interessiert die Leute sehr, würde ich sagen. Und auch so, dass man eben dorthin geht und sich das sehr gerne anschaut live.
Lass uns gerade noch über die anderen Herren sprechen aus Österreich. Du hast Juri Rodionow und Filip Misulic dann eben erwähnt. Lukas Neumeier gibt es dann noch als Einzelspieler, der ja vielleicht dann vielversprechend ist. Was denkst du im Moment gerade bei den jungen Spielern wie Misulic oder dann auch Neumeier, was in nächster Zeit noch kommen könnte?
Ja, Misulic schaut gut aus, würde ich sagen. dem fällt jetzt natürlich in Kitzbühel dann demnächst dieses Finale aus der Wertung. Da muss er jetzt doch noch in den nächsten Wochen auch einiges sammeln. Auch nach Kitzbühel war es dann so ein bisschen ein Durchhänger wieder. Ja, ich meine, das kennt natürlich jeder. Es geht um die Konstanz. Du musst über diese ja eigentlich 52 Wochen regelmäßig Punkte sammeln, damit das dann mal klappt. Und auch da muss das Ziel ganz klar lauten, diese Top 100, diese fixen Qualifikationen für Grand Slams und dann vielleicht auch schon für diese riesigen Masters mittlerweile, diese 12-tägigen. Das sehen wir nämlich jetzt bei der Julia Grabherr auf der Frauenseite, dass die da reingekommen ist, jetzt sich nicht mehr durch die Quali wühlen muss bei den Grand Slams und jetzt sogar auch schon in Rom im Hauptfeld zum ersten Mal gestanden ist bei so einem Tausender. Das bringt deine Karriere auf den nächsten Level und dazu braucht es eben ein paar wirkliche Turniersiege wahrscheinlich auf Challenger-Ebene, dass das funktioniert. Filip Misulic hat das zuletzt auch wieder gezeigt und abgeliefert. Wie gesagt, es muss halt dann auch wieder die Woche drauf und es geht halt immer weiter. Das ist eine brutale Mühle, dieses Leben als Tennisprofi. Und auch da muss man sagen, bei Filip Misulic zum Beispiel fühlt sich sicher auf Sand sehr wohl im Vergleich zu den anderen Belegen. Der hat das probiert, auch zum Beispiel Quali spielen in Indian Wells und Miami. Das hat nicht funktioniert. Das wäre natürlich super gewesen. Jetzt auf Sand merkt man wieder, dass es besser läuft, dass er da Erfolge feiert. Also da auch ganz klar die Sandplatzsaison ein größeres Augenmerk und eine größere Stärke. Lukas Neumeier ist ein Jugendspieler sozusagen. Der stockt jetzt ein bisschen, muss ich sagen. Da hat man sich schon ein bisschen mehr erwartet, ein junger Spieler aus Salzburg, der auch von Günter Presnik trainiert wird oder beraten wird zumindest auch. Der war schon mal vor 2 Jahren, dem schon mehr zugetraut. Jetzt muss er sich irgendwie wieder ein bisschen auch selbst finden. Und Joel Schwärzler ist ein Jugendspieler, dem man gerade am meisten zutraut im österreichischen Tennisverband. Der ist gerade 17, glaube ich, ist er noch, wird von Jürgen Melzer betreut, der Sportdirektor im Tennisverband in Österreich ist und der sich dem auch so ein bisschen angenommen hat, dem Joel Schwärzler. Und der hat den Europameistertitel in der Jugend letztes Jahr gewonnen. Das war der erste wirklich große Titel und damals noch recht überraschend. Und jetzt geht's bei dem darum, der spielt gerade noch Juniorenturniere und der wird dann eben, der wird jetzt noch Junioren Grand Slams spielen auch und dann eben der Sprung ins Erwachsenen-Tennis schon langsam war. Auch in Mauthausen vor Ort hat im Einzel nichts gerissen, im Doppel hat er, glaube ich, eine Runde im Hauptfeld überstanden. Generell auch immer wieder mal im Doppel ganz gut dabei, auch bei den Jugendturnieren. Also da würde ich gerade sagen, sind die Hoffnungen aus österreichischer Sicht, aus Verbandssicht sicher noch am größten. Den unterstützen sie auch. Der wird auch von Red Bull mittlerweile gesponsert und sogar von Cosmos Management gemanagt. Also für so einen jungen, noch unscheinbaren Spieler schon recht groß aufgezogen. Also der meint das wirklich sehr ernst mit der Profikarriere.
Auf den haben wir auf jeden Fall einen Blick. Auf wen wir natürlich im Moment auch einen Blick haben, gerade weil Deutschland im Moment auch eine Doppelnation ist durch Kevin Krawitz, Andreas Mies, Tim Pütz, müssen wir auf Alexander Erler und Lukas Mietler nochmal gerade zu sprechen kommen. Die sind ja so ein bisschen wie Kai aus der Kiste letztes Jahr gekommen, haben sich sehr stetig in der Weltrangliste nach oben gespielt, sind jetzt beide unter den Top 40 in der Weltrangliste und sind jetzt regelmäßige Gäste dann auch mit den ganz großen Turnieren in den Doppelwettbewerben.
Ich glaube sogar, dass es in Rom erst das erste Mal war, dass sie da jetzt fix bei einem Masters reingekommen sind. Ja. Das kennen wir ja, dass da Einzelspieler auch immer gerne die Plätze nehmen, die da zur Verfügung stehen. Gerade in Rom dann in der ersten Runde wieder ausgeschieden, Erler Mietler. Aber man muss schon sagen, also die meinen das mittlerweile auch sehr ernst mit dem Doppel. Die fokussieren sich da mittlerweile auch mehr drauf und also die sind wie du sagst, die sind wirklich gut geworden mittlerweile. Sind irgendwie ganz unterschiedliche Kerle. Der Alex Erler, ein Tiroler, der recht zurückhaltend und ruhig ist, und der Lukas Mietler, der sehr gerne seinen Humor raushängen lässt, auch in München, glaube ich, in der Siegerrede da, also bei der Zeremonie dann noch ein bisschen Nicklichkeiten gegen die Finalgegner aus Deutschland ausgetauscht und so. Also der hat ein loses Mundwerk, sagt man bei uns, und aber auch körperlich Erlein, großer, Mittler eher klein, irgendwie ganz unterschiedliche Kerle, Typen, Charaktere, aber auch vom Spielstil her. Und das dürft sehr gut funktionieren. Die dürften sich aktuell sehr gut ergänzen. Und ja, das ist recht schnell gegangen. Eben, die haben so schnell so große Erfolge gefeiert, dass sie jetzt sogar wirklich sagen, hey, wir probieren das mehr im Doppel, uns darauf zu spezialisieren und zu fokussieren. Und das mit dem Einzel, glaube ich, vor zwei Wochen mal wieder als Alternates in den Einzel reingekommen, auch bei einem Challenger. Aber da ist der Fokus ganz klar aufs Doppel. Und ja, macht Spaß. Österreich hatte auch gute, wirklich sehr gute Doppelspieler in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und ja, cool, dass da jetzt auch wieder zwei Junge, eigentlich ist ja noch ein relativ junges Paar für Doppelverhältnisse, dass die da Erfolge feiern.
Auch die werden wir in den nächsten Monaten natürlich beobachten. Bei Chip in Charge werden sie dann auch immer mal wieder erwähnt. Alexander Erler und Lukas Mietler. Zwei Themen würde ich gerne noch ansprechen wollen. Das erste Thema ist Julia Grapia, die du hast sie eben schon angesprochen, die im Moment versucht, so ihren Durchbruch zu schaffen auf der Frauentour. Das ist nicht ganz leicht und sie hat dann auch immer noch Rückschläge und sie hatte hier in Rom dann auch eigentlich gut gespielt, aber sie steht im Moment tagesaktuell auf Platz 74 und das ist ein neues Karriere-High für sie. Sie ist jetzt 26, knapp 27 Jahre alt. So langsam macht sie sich auf Richtung erweiterte Weltspitze.
Genau so ist es, genauso wie du sagst. Und interessant finde ich, dass sie wirklich kleine Schritte geht, aber wirklich so auch in Zehnerschritten, was das Ranking betrifft, würde ich sagen, sich immer wieder verbessert und eben jetzt in Rom zum ersten Mal fix qualifiziert gewesen für so ein Tausender. Davor auch schon in der Saison die Qualifikation in Dubai geschafft, in Madrid auf jeden Fall geschafft und in Miami hat sie die auch geschafft. Also jetzt auch bei den Tausendern gute Erfolge gefeiert und jetzt da im Tiebreak des dritten Satzes gegen Kasatkina ausgeschieden. Natürlich irrsinnig enttäuschend im ersten Moment, aber dass man da gegen eine Top-10-Spielerin bis ins Tiebreak im dritten mitspielen kann, das ist sehr cool. Also Österreich ist da nicht so gesegnet wie Deutschland mit Top-Spielerinnen bei den Frauen. Das ist vor Julia Grapher 7 Jahre lang keiner Österreicherin gelungen, in die Top 100 einzuziehen. Mhm. Also da war lange wirklich gar nichts, gar keine Erfolge eigentlich da. Und das ist jetzt langsam aber stetig bergauf gegangen. Julia Grapher mit einer irrsinnig spektakulären Vorhand, würde ich fast schon sagen. Man erkennt auch ein bisschen die Handschrift von Günter Bresnik, mit dem sie seit doch einigen Jahren mittlerweile zusammenarbeitet. Beinarbeit irrsinnig gut, das zeichnet sie aus. Aufschlag und Rückhand sind sicher noch nicht top 20 Niveau, was ich bei der Vorhand vielleicht sogar fast behaupten würde manchmal. Also die Schläge, der Schlag ist auf jeden Fall da, dass sie dann hin und wieder Fehler macht, ist klar, weil sie da großes Risiko geht bei der Vorhand, aber das macht Spaß. Also die spielt dann schon teilweise wirklich spektakulär und teilweise ist es echt so, dass die Gegnerinnen nicht wissen, wie jetzt der Ball an ihnen vorbeigegangen ist, weil der so schnell gekommen ist. Also das grundsätzlich ist da wirklich Potenzial da und ich bin gespannt, ob sie dann nochmal ihr Spiel dann nochmal jetzt verbessern kann, nämlich so verbessern kann, dass es da in Richtung Top 50 geht oder noch mehr. Aber sehr spannend. Also wie gesagt, in Österreich wird sie von Günter Bresnik trainiert. Sie hat einen Bruder, der Fitnesscoach ist, was anfangs sehr angenehm war, weil das auch ihr Touring-Coach war dann und gleichzeitig Fitnesstrainer und ein bisschen Physio in einem. Und jetzt hat sie da aber auch einen Touring-Coach sozusagen von Bresniks Akademie. Das ist der Bruder von Janko Tipsarevic. Der ist dort in der Akademie dabei und grundsätzlich auch einfach in den letzten Monaten auch den Betreuerstab ein bisschen ausgeweitet, weil man sich das jetzt sicherlich auch leichter leisten kann, weil man da vielleicht auch vom Verbandseite gesehen hat, hey, da sind Erfolge da, die können wir unterstützen. Und das macht sich schön langsam, aber sicher bezahlt. Und ich bin sehr gespannt, sie dann bei den French Open zu sehen und spielen zu sehen. Und ja, bin sehr gespannt, ob sie da auch Erfolge feiern kann.
Aber die Zusammenarbeit mit Günter Bresnik ist nicht zu übersehen.
Ja, finde ich auch, vor allem bei dieser Vorhand. Also wenn man sich die mal genauer anschaut, auch diese eben dieser Ausschwung, das ist wirklich charakteristisch und finde ich sehr lustig, dass man das mittlerweile erkennen und sehen kann. Genauso ist es vor allem beim Warm-up, wenn man das so sieht, dass da irgendwie auf die Technik großes Augenmerk gelegt wird. Das ist wirklich erkennbar, ja.
Ja, also Julia Graper versucht sich in den Top 100 und hat die Top 100 erreicht und steht jetzt schon unter den Top 75 tagesaktuell und wir werden mal sehen, was sie dann bei den French Open machen kann, vor allen Dingen gerade dieses im Hauptfeld stehen bei den Grand Slam Turnieren. Wir haben gesehen, dass das Preisgeld erhöht worden ist, 69.000 Euro gibt es für die erste Runde gerade bei den in den Einzelwettbewerben. Das ist dann ja auch finanziell eine große Geschichte für gerade diese Spielerinnen und Spieler, die so langsam den Weg in die Top 100 geschafft haben.
Ja, genau. Und sie kann natürlich auch mit den anderen zwei Grand Slams noch planen. Also das wird sich auch ausgehen, dass sie in Wimbledon und ja, bei den US Open soll es eigentlich auch passen, dass sie da auch reinkommt ins Hauptfeld. Und wie du sagst, dann lässt sich's lockerer planen und dann sicher auch lockerer spielen. Ich stelle mir das immer wieder mal vor, wie das sein muss. Auch dieser finanzielle Druck dann, den man hat als Profi, der ist jetzt einmal wirklich ein bisschen weg. Gell?
Ja. Ein Thema, wie gesagt, das würde ich gerne noch ansprechen, du hast ihn eben auch schon erwähnt, Günter Bresnik. Da gab es in den letzten Jahren immer mal wieder Reibereien zwischen ihm und Wolfgang Thiem, dem Vater von Dominic Thiem. Man hatte immer das Gefühl, im österreichischen Tennis gibt es zwei Lager, das Lager Thiem und das Lager Bresnik. Wie ist da im Moment der aktuelle Stand? Funkstille zwischen Bresnik und Thiem und man geht seiner Wege oder wie funktioniert das im Moment?
Ja, Funkstille wäre schon zu viel gesagt, glaube ich. Also noch weniger als das, ja. Man hat sich da ja gerichtlich auseinandergesetzt, auch weil man sich uneinig war, wie viel Günter Bresnik noch zusteht, was Verträge, langfristige Verträge von Dominic Thiem betrifft, was Ausrüsterverträge betrifft und so und was auch dann irgendwie die Entschädigung, Trainerentschädigung oder Ausbildungsentschädigung, sagt man im Fußball, glaube ich, betrifft. Ja, also da ist auf jeden Fall Funkstille, da ist gar nichts an Kontakt da. Günter Bresnik macht sein Ding, hat seine Schützlinge, dazu zählt Julia Grabherr, dazu zählt aber auch Alexander Schewtschenko, der ja jetzt auch die letzten Wochen auch auf großer Ebene Erfolge gefeiert hat, der interessanterweise auch Alex Stober, den ehemaligen Physio von Dominic Thiem, jetzt in der Box sitzen gehabt hat in Rom.
Das habe ich auch mit Verwunderung festgestellt.
Ja, genau. Der ist da aufgetaucht. Dann gab es noch die Zusammenarbeit mit Gael Monfils, die ist inzwischen beendet, glaube ich, ganz
aktuell.
Ziemlich aktuelle Meldung. Und dann gibt es Denis Novak auch noch zum Beispiel. Ja, also dieser Ich kenne dann auch ein bisschen den Touring-Coach Richard Ruckelshausen, der auch mit Monfils jetzt noch im Frühjahr in Amerika war, der jetzt auch mit Denis Novak herumreist, der auch mit Lukas Neumeier reist immer wieder. Der hat dann auch seine einzelnen Trainer, der Günter Bresnik, der scoutet nicht nur Spieler, sondern auch Trainer und managt das so ein bisschen und reist nur mehr sehr wenig, würde ich sagen. Bei den French Open werden wir ihn wahrscheinlich vor Ort sehen. Und Wolfgang Thiem, der hat sich komplett zurückgezogen, muss man sagen. Also im Vergleich zu vor ein paar Jahren, wo er ja wirklich sehr oft überall aufgetaucht ist, jetzt fast gar nichts mehr zu sehen und zu hören. Der hat zwei Akademien, die er betreut, die er selber auch mit aufgebaut hat, in Dreiskirchen in Niederösterreich und in Burgenland in Oberpullendorf. Das sind zwei Standorte. Da betreut er Jugendspieler, die jetzt gar nicht mal alle ausschließlich eine Profikarriere anstreben, sondern auch einfach eine Grundausbildung und dann vielleicht mal ins College wechseln nach Amerika, ja. Und der dürfte damit sehr gut ausgelastet sein und zufrieden sein. Und das ist schon augenscheinlich, dass dann Wolfgang Thiem nicht mal bei einem Challenger in Mauthausen, das vielleicht jetzt mit dem Auto sind das zum Beispiel eine Stunde oder eineinhalb Stunden von Dreiskirchen zum Beispiel entfernt, dass er dort auch nicht aufgetaucht ist, ja. Also das ist augenscheinlich. Moritz Thiem ist mit Dominic Thiem unterwegs als Manager. Und Wolfgang Thiem hat sich da komplett zurückgezogen eigentlich aus der Öffentlichkeit. Von dem hört man mittlerweile fast gar nichts mehr.
es wird auch das ist spannend und das ist im Moment im österreichischen Tennis alles sehr, sehr spannend, auch wenn es sportlich im Moment vielleicht nicht ganz so gut aussieht, aber rundherum ist eigentlich immer für Unterhaltung gesorgt.
Ja, genau. Ja. Letztens hat auch Thomas Muster sich sehr ausführlich über Dominic Thiem geäußert, bei einem Medientermin zu den Erste Bank Open in Wien eben. Und da interessant zu hören, dass Thomas Muster sich wirklich alles von Dominic Thiem anschaut und das auch sehr genau für sich selbst analysiert und hat sich dann auch zugetraut, sozusagen auch sehr viel zu Dominic Thiem zu sagen. Sehr spannend. Auch die haben ja kurz mal probiert, zusammenzuarbeiten. Das hat dann nicht funktioniert. Ja. Also es ist, wie du sagst, unterhaltsam trifft es ganz gut, ja.
Ja. Das war mal wieder ein Überblick über das österreichische Tennis. Lukas, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Ja, danke, dass du mich wieder gefragt hast und ich hoffe, es ist auch interessant für Hörerinnen und Hörer außerhalb von Österreich. Ja.
Das bestimmt. Das war Lukas Thara vom Standard über das österreichische Tennis, was im Moment so ein ganz kleines bisschen im Herrenbereich stagniert. Bei den Frauen sehen wir mit Julia Grabher eine Spielerin, die langsam nach oben kommt. Das war's mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Nächste Woche gibt es natürlich die große Zusammenfassung, falls das Turnier dann schon beendet ist wegen des Wetters. Das gibt es die Zusammenfassung zum Turnier in Rom zu allen zwei Wochen und danach gehen dann schon die French Open los. Da werden wir wieder so täglich wie möglich werden wir dann darüber berichten und da gibt es natürlich auch wieder die große Auslosungsvorschau. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und Instagram und wir haben in unseren Shownotes auch hinterlegt den Link zu unserer Steady-Kampagne, wenn ihr uns unterstützen wollt. Da freuen wir uns sehr darüber. Über Steady und per PayPal geht das. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.